weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Weiter, immer weiter. Der Podcast von Oberpfalz Medien. Heute ist der 20. März und man hört schon, wer am Mikro ist. Ich glaube, wir haben heute wieder eine andere Konstellation als sonst. Wenn ich da bin, geht es ja meistens um Frauenfußball und deswegen ist auch wieder mein geschätzter Kollege Thomas Webel dabei.
Servus Alex, schön, dass du sagst, deswegen bin ich dabei, weil ich werde eher wie immer in der Position des Fragestellers sein, wenn es um die FC Bayern Frauen geht. Aber schön mit dir heute über dieses Thema zu sprechen.
Man muss aber auch sagen, dass du auf jeden Fall deutliches Interesse hast am Frauenfußball und wertschätzender über Frauenfußball sprichst als manch andere.
Ich finde das faszinierend und ich finde auch die Spielart, ich meine, es ist natürlich auch relativ bequem, in den Frauenfußball einzusteigen, wenn man noch FC Bayern zugeneigt ist, weil natürlich die Art und Weise, wie die FC Bayern Frauen spielen, einfach oft extrem schön zum Anschauen ist. Also tolle Spielzüge, tolle Spielerinnen, die wirklich herausragenden Fußball spielen. Und ja, das macht es einem schon ein bisschen leichter, in das Thema einzusteigen. Und dann hat man dann auch sehr schnell sehr viel Bock drauf. Und wenn du dann siehst, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut das vorangetrieben wird. Und dass es aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen geerdeter ist. Also nicht ganz, ich meine, es ist ein Profibusiness und da geht es auch um Geld, brauchen wir nicht reden. Aber es wirkt noch nicht ganz so abgehoben oder nicht ganz so entrückt in irgendwelche unrealistischen Sphären. Auch wenn du mal dort im Stadion bist und wenn du das erlebst, wie die auch mit den Fans umgehen und so, das macht richtig, richtig Spaß.
Ich glaube, da ist einfach diese Bodenständigkeit noch da. Und wenn man jetzt sieht, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, nicht nur beim FC Bayern, sondern auch zum Beispiel in England oder auch bei Vereinen wie Leverkusen, ich glaube auch der HSV ist da ein echt positives Beispiel, dann kann man da schon positiv, glaube ich, in die Zukunft blicken. Wobei trotzdem, glaube ich, noch viel zu tun ist. Aber ja, irgendwie ist es schön, weil dieser Fußball erinnert halt noch mehr an diese Fans, ist noch da und das ist irgendwie dieses Familiäre ist viel mehr vorhanden, würde ich schon sagen.
So ist es. Aber wir wollen heute über die aktuelle Situation beim FC Bayern, bei den FC Bayern Frauen sprechen. Da gibt es ja doch das ein oder andere Thema, auch sehr aktuelle Themen.
Ja, man kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, den Blick auf die Liga kann man relativ schnell abwenden und ansonsten haben wir, glaube ich, genug zu besprechen. Es gab ja einige Transfers auch im Winter und wir haben uns letzte Mal nach diesem Champions-League-Spiel gegen Arsenal gehört, also ist jetzt auch schon ein wenig her, glaube ich. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, der FC Bayern noch voll im Soll, auch bei den Frauen, kann man schon sagen.
Ja, so knapp, also in der Liga 55 Punkte nach 19 Spielen, das macht 18 Siege und ein Unentschieden. Das Unentschieden war Jena, oder?
Was war das? Ich glaube, war das sogar 0-0 oder ein 1-1.
So also es war ist schon relativ, eine Weile her. Ja. Irgendwann noch im letzten Kalenderjahr. Und eine Tordifferenz bzw. eine Torstatistik von 74 zu 6. Also das ist mal eine Ansage.
Ja, ich glaube, Mamutovic hatte nicht so viel zu tun und wenn, hat es sich dann doch immer gut auszeichnen können. Und ich meine, jetzt schon 11 Punkte vom VfL Wolfsburg. Das ist natürlich dann schon eine Ansage auch an die Konkurrenz, kann man sagen.
Ja, also das ist ja die Situation in der Liga, Bayern mit 55 Punkte vorne, dann mit 11 Punkten weniger, mit 44 Punkten Wolfsburg und dann sind es noch einmal 8 Punkte Abstand auf Eintracht Frankfurt. Also die Liga ist da schon eigentlich aufgesplittert in den Spitzenreiter, der einsam vorne wegmarschiert, dann eine relativ klaren Nummer 2, die auch relativ ungefährdet den zweiten Rang hat. Dahinter wird es dann enger. Also Frankfurt, Hoffenheim, Bremen, Leverkusen, Freiburg haben alle zwischen 30 und 36 Punkte. Da ist das Feld dann näher beieinander. Und hinten raus, du hast es schon angesprochen, der HSV mit 15 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Essen, großer Traditionsverein in Sachen Frauenfußball mit 12 Punkten aus dem vorletzten und Karl Zeiss Jena mit 10 Punkten auf dem aktuell letzten Tabellenplatz. Vermut mal, da wird es düster werden.
Ja, wobei ich muss sagen, wir tun diese Traditions- in Anführungszeichen Vereine, die schon länger dabei sind und den Frauenfußball fördern, da mittlerweile echt ein bisschen leid. Essen und Jena sind da solche Vereine, die eigentlich schon immer erste, zweite Liga gespielt haben. Essen sogar vermehrt, die in der ersten Liga präsent war und immer gute Nachwuchs- und Jugendarbeit hatte. Ich meine, was da für Talente hervorgegangen sind, von denen hat auch der FC Bayern, glaube ich, gut profitiert. Und mir tut es vorher echt schwer zu sagen, wen ich mir ja als Absteiger wünsche, ist ja sowieso, aber wer es dann wird, keine Ahnung.
Es wird sich, also entscheiden wahrscheinlich zwischen eben Jena, Essen, HSV, Nürnberg, der Club, nicht weit von uns hier entfernt, mit 19 Punkten auf dem viertletzten Tabellenplatz, aber ja, schon 7 Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz. Also schaut nicht schlecht aus für die Klubberer Damen. Du bist noch nicht so sicher?
Doch, also ich finde es gut, wenn der Club oben bleibt, weil es für die Region auch, finde ich, wichtig ist. Auch für die Nachwuchsförderung beim Club, weil die, finde ich, jetzt noch nicht zu 100%, tut mir leid, gut läuft. Die bauen es langsam auf, aber es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei vielleicht wie bei anderen Vereinen. Und beim HSV bin ich halt einfach persönlich, glaube ich, betroffen, weil da eine ehemalige Mitspielerin von mir spielt.
Und ich bilde mir ein, dass du auch gewisse Sympathien für den HSV grundsätzlich hat auch so ein Trikot daheim rumliegen hast.
Ja, das ist natürlich das Nächste. Das darf man jetzt aber im FC Bayern Podcast, glaube ich, gar nicht zu laut sagen.
Mein Gott, Trikot sammeln ist nichts Verkehrtes. Okay, das ist die Situation in der Liga. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, denke ich, ist die Liga ja nur noch eine Art Trainingsplayground für die FC Bayern Frauen für die Champions League, oder glaubst du, die müssen da trotzdem in jedem Spiel an ihre Grenzen gehen, um so souverän vorneweg zu marschieren?
Ich glaube, es gibt so bestimmte Spiele, besonders am Anfang der Saison, je nachdem, wie du halt reinkommst und wie du dann auftrittst und mit welcher Aufstellung du auch spielen kannst. Also ich glaube, auch das Auftaktspiel gegen Leverkusen war die erste Halbzeit jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, wie man es dann im Nachgang vielleicht immer mal wieder erlebt hat. Und natürlich auch die Duelle gegen Wolfsburg, wobei die auch schwieriger werden für die Wölfinnen, glaube ich, als früher. Auch Eintracht Frankfurt, das sind schon so Schlüsselduelle, aber ich würde mal sagen, wenn die Hinrunde gut läuft, und das war diese Saison definitiv so, manchmal hatten sie ja auch ihre Hänger da noch und dann wurde es vielleicht hinten raus dann doch nochmal spannend. Das war jetzt heuer überhaupt nicht so. Sie haben es einfach durchgezogen und ich glaube, dadurch, dass der Kader auch so breit ist, kannst du auch rotieren und jedem irgendwie die Spielpraxis geben und dann hast du immer das Gefühl, das eine Rädchen greift ins andere, auch wenn vielleicht mal drei Positionen getauscht wurden, und dadurch sehe ich das jetzt relativ ungefährdet. Ich glaube nicht, also klar spielen sie Fußball und gehen an ihr Limit, weil sie Profis sind, aber ich denke, dass sie ja nicht so viel rausholen müssen aus sich wie in der Champions League oder vielleicht auch in K.O.-Spielen.
Ja, das ist klar. Champions League schaut ja auch nicht so schlecht aus. Da war ja am Anfang ein gewisser Downer in dieser Champions League-Saison mit dem, was war es, ein 1:7?
Gegen Barcelona,
gegen Barcelona. Da hat man sich schon sofort die Frage gestellt, wie kann ein Team, das national eigentlich so dominant ist, auf internationaler Bühne so dermaßen hergewatscht werden. Aber seitdem lief es in der Champions League auch durchaus besser. Also das war die einzige Niederlage bisher in dieser Champions League-Saison. Es folgten 4 Siege und ein Unentschieden. Ja, das macht aktuell in der Champions League-Tabelle immerhin Platz 4 hinter Barcelona, Lyon und dem FC Chelsea.
Das definitiv. Also ich glaube, dass die Bayern da auf jeden Fall ihre Dominanz auch gezeigt haben. Ich würde sagen, das Comeback-Spiel gegen Arsenal war auch extrem wichtig für die Psyche, um zu wissen, dass man da international auf jeden Fall im Vergleich bestehen kann. Was ich nur schwierig finde, ist zum Beispiel, wenn du sagst, 7 Gegentore gegen Barcelona, so viele haben sie in der ganzen Saison halt in der Liga bekommen, ja. Da merkst du dann natürlich schon den Klassenunterschied insgesamt. Und ich glaube, auf dieses Spiel nochmal zurückzukommen, Linda Dahlmann hat, ich weiß nicht, ob es mit der Nationalmannschaft war, in einem Interview gesagt, wenn die gegen Spanien spielen oder gegen spanische Mannschaften, dann ist das ja dieses klassische Tiki-Taka und sie kommt einem im Schauen gar nicht mehr hinterher. Aber ich glaube auch, dass sie es jetzt als deutsche Mannschaft, also als Nationalmannschaft schon bewiesen haben, dass du denen trotzdem das Gas einstellen kannst. Und Arsenal hat es letztes Jahr gezeigt, und ich denke, dass ihnen sowas auch nicht nochmal passieren wird.
Also glaubst du, das ist ein einmaliger Ausrutscher?
Ja, ich glaube schon.
Okay, das klingt doch mal gut. Und ansonsten zum Kader vielleicht kommen beim FC Bayern. Da gab es ja durchaus ein paar spannende Nachrichten.
Ich glaube, was so viele Fanherzen einfach getroffen hat, waren zwei Nachrichten. Ja. Ich würde sagen negativ sogar. Lea Schüller ist im Winter gewechselt. Sportlich, glaube ich, war es definitiv sinnvoll für sie, weil sie, ich glaube, ja, hinter Damjanovic und Pernille Harder, die halt einfach aktuell der Superstar ist bei Bayern, ich würde sagen, nur noch die dritte Geige gespielt hat. Und jetzt bei Manchester, glaube ich schon, ich glaube, sie hat jetzt, das letzte Mal, als ich geschaut habe, hatte sie schon 5 Saisontore. So viel, glaube ich, wie im Bayern-Trikot. Die ganze Saison. Und das ist natürlich dann schon ein Zeichen, dass sie sich vielleicht jetzt da in Manchester wohler fühlt. Ob sie jetzt persönlich gern aus München weggegangen wäre, weiß ich nicht. Es war ja auch, glaube ich, sehr emotionaler Abschied oder so ein ja, Wiedersehen mit oder noch dieser letzte Auftritt vor der Winterpause, als sie sich dann da verabschiedet hat von den Fans. Und insgesamt, glaube ich, aber war das für sie schon wichtig, dass sie den Schritt gegangen ist, weil bei Bayern, glaube ich, hat sie einfach nicht so in das System gepasst. Von dem her, ja. Und die nächste schlechte Nachricht, ja, Georgia Stanway wird das, im Sommer gehen.
Also Georgia Stanway im defensiven Mittelfeld, ja, korrigiere mich aber nach meiner Laienmeinung, eine der besten Spielerinnen, die es eigentlich gibt, zumindest in Europa, wahrscheinlich weltweit. Also vielleicht nicht die beste, aber eine der besten. Europameisterin geworden mit den Engländerinnen. Völlig zu Recht. Und ja, also auch so ein Spielertyp, den ich persönlich wahnsinnig geil finde, weil halt auch so straight und kompromisslos oft in ihren Aktionen, also so der Typ, wo du weißt, die kann auch ansatzlos einfach aus der Distanz abziehen und dann so und so einen Strahl ins Tor produzieren. Das ist auch so eine Emotional Leader Figur für mich, die kann auch mal mitreißen, auch wenn es mal schlechter läuft oder wenn man mal hinten liegt, kann die ein ganzes Team mitreißen und mitziehen und ja, dass die dem Verein geht, ich glaube, das trifft das Team.
Ja, das war so eine Identifikationsfigur, die hat sich auch, das hast du auch in dieser FC Bayern-Doku gesehen, das siehst du auch, wenn du die sozialen Medien verfolgst, in München, glaube ich, extrem gut eingelebt und wohlgefühlt, hat da auch neben dem Fußball ein bisschen so ihre Bubble gefunden, glaube ich. Und dass sie jetzt geht, die kann halt alles, die kann ja auch diese feinen Pässe in die Schnittstelle spielen und mal zwei wirklich aussteigen lassen, auch wenn du es ihr vielleicht gar nicht so zutraust. Dieser Leader wird einfach extrem fehlen. Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass man sie jetzt mit Lena Oberdorf quasi eigentlich auch gar nicht in dieser Mittelfeldachse mal so stark agieren hat sehen, weil ja Lena Oberdorf eben beim Hinspiel gegen Köln mit dem Kreuzbandriss wieder ausgefallen ist für längere Zeit. Gerade noch am Comeback arbeitet, aber Georgia Stanway wird ihnen extrem wehtun. Und ich weiß auch nicht, wie sie es nächstes Jahr machen, weil eine Sarah Zadraziel und eine Lena Oberdorf kommen dann beide aus schweren Knieverletzungen. Also du musst im Mittelfeld dann schon gucken, diese Qualität, die du jetzt gerade hast, wenn du diese Namen liest, dann wieder so hinzubekommen.
Glaubst du, dass sie dann nachrüsten?
Ja, sie haben ja jetzt im Winter schon, ich glaube, die Imade haben sie ja wieder zurückgeholt aus Spanien.
Ja.
Die ist auf jeden Fall, denke ich, dann, ich glaube, die hat jetzt auch das Spiel gegen HSV gleich getroffen und auch gleich im Mittelfeld gespielt. Aber natürlich musst du irgendwie gucken, dass du da, glaube ich, nochmal ja, so eine Charakterspielerin kriegst oder dass du halt die anderen zwei einfach hinbekommst. Das musst du natürlich abwarten. Ich meine, Caruso ist natürlich auch so eine, die, finde ich, sehr gute Leistungen zeigt auf der Position, aber diese Ausstrahlung, die eben die anderen drei haben, die zwei Verletzten und eben eine Georgia Stanway, die glaube ich.
Also du meinst auch so diese Ausstrahlung als Führungsspielerin?
Ja, einfach diese Attitude, dieses, das haben die, finde ich, alle drei, dieses bisschen rotzige, aber trotzdem eigentlich extrem wichtig, weil für den Spielaufbau stark, Pässe gut, Zweikampfverhalten ist einfach. Die schmeißen sich halt voll rein. Also da passt einfach das Gesamtpaket. Und so eine nochmal zu finden, wird dann schwer, denke ich.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Aber es gab ja nicht nur negative Nachrichten.
Ich glaube, jetzt haben wir gar nicht über den Abgang von Tuva Hansen gesprochen. Die, glaube ich, aber auch nicht so viel. Da muss man schon sagen, die war jetzt Ergänzungsspielerin.
Ich wollte sagen, die war Ergänzungsspielerin. Die war ja eigentlich nicht mehr gesetzt.
Und ich denke, wenn du Nationalmannschaft spielen willst, dann musst du einfach spielen. Und
das ist, glaube ich, aber schon auch ein Zeichen der Entwicklung beim FC Bayern jetzt in dieser Phase der Saison, in dieser Phase ihrer Entwicklung und auch unter Trainer Basala, dass es auch Spielerinnen gibt, die mal vor einiger Zeit ja schon die Speerspitzen waren oder die von ihrem Niveau, von ihrer Qualität her mal wirklich die Führungsspielerin waren, wo man aber sagen muss, das ganze Team hat sich mittlerweile so weiterentwickelt und ist so auf ein anderes Niveau gekommen, dass die jetzt halt zwar immer noch gut mitspielen können, aber nicht mehr diese herausragenden Spielerinnen sind, sondern eben maximal noch Ergänzungsspielerinnen. Und das trifft wahrscheinlich auf Tuva Hansen dazu, die ja, ich weiß es gar nicht, wie alt sie ist, aber ich glaube, die auch jetzt nicht mehr als junges Talent durchgeht, sondern die eher auf den Herbst ihrer Karriere zugeht. Und klar, die muss schauen, dass sie, wenn sie wo ist, dass sie spielt.
Ich glaube auch, dass dieser Mix mittlerweile bei Bayern wichtig ist, weil du, wenn du dir die Verlängerungen anschaust, den Tove Hansen, die, wenn du halt Ergänzungsspielerinnen willst, dann nimmst du, glaube ich, lieber eine Junge,
ja,
anstatt, ja, Glück sagt jetzt eine, die dann wahrscheinlich nicht nochmal den dritten Frühling erleben wird. Und das sieht man ja auch. Ich meine, sie haben jetzt eine Cassandra Pozzi von Essen geholt, haben jetzt die U19-Spielerin oder beziehungsweise U23 ist es dann, FC Bayern 2, glaube ich, haben sie hochgeholt, die Portea oder, glaube ich, ja, die letzten zwei Spiele jetzt mal im DFB-Pokal und gegen Köln ist sie eingewechselt worden, hat jetzt da debütiert in der ersten Mannschaft und ist jetzt da, glaube ich, auch, die war auch lang verletzt, auf die haben sie trotzdem gesetzt und die kam von den Jungs in die Bayern-Jugend jetzt und, glaube ich, ist auch U-Nationalspielerin und das sind auch so Talente. Eine Franzi Kett wird integriert, eine Alara, da musst du halt einfach drauf setzen, weil natürlich ist das irgendwo die Zukunft. Und dann, wenn man sich die Vertragsverlängerungen anschaut, eine Momo Tanikawa einfach zu verlängern, ist, glaube ich, ein großes Signal, weil da waren viele Vereine dran. Die bringt auch permanent ihre Leistung eigentlich, wenn sie spielt. Ja, und dann Harder, Eriksson, Vigusdottir, Zatrazil, Naschenwegen, Dahlmann, glaube ich, würde sagen, ist so die ältere Generation mittlerweile schon. Und eine Clara Bühl ist jetzt so, ich würde sagen, eine erfahrene Spielerin, aber die hat, glaube ich, ihren Zenit natürlich noch nicht komplett erreicht und überschritten. Also es gab viele Verlängerungen.
Es gibt auch eine sehr aktuelle Verlängerung von wahrscheinlich gestern. Also ich habe es heute Morgen gelesen, aber ich vermute mal, dass die Vertragsverlängerung dann gestern war, nämlich Linda Dahlmann.
Ja, die hat jetzt, das war die letzte.
Das passt jetzt nicht ganz so zu der These mit den jungen Talenten.
Bühl und Dahlmann haben jetzt als letztes verlängert, aber ich glaube, Dahlmann ist unter Basala nochmal richtig aufgeblüht.
Ja.
Bei der weiß ich halt immer nicht, wie sie dann im internationalen Vergleich so mitspielt. Gefühlt ist sie in der Liga eine der technisch besten Spielerinnen und zeigt es auch regelmäßig. So auf internationaler Bühne bin ich mir immer nicht zu 100% sicher bei ihr. Manchmal ist sie da dann ein bisschen blasser als vielleicht in der Liga.
Gut, das Niveau ist dort natürlich ein anderes, aber was ich bei der schon immer sehr beeindruckend finde, ist natürlich auch, die kann über die Technik, also die hat beide Möglichkeiten, die kann über die Technik ins Spiel kommen, die kann aber auch über die pure Physis ins Spiel kommen.
Ja, weil sie halt sehr viel trainiert hat und sehr viel dafür getan hat. Ich glaube, weil sie halt auch gemerkt hat, dass diese Technik bei ihrer Körpergröße allein einfach nicht reicht.
Die ist nicht so wahnsinnig groß, oder?
Nee, ich glaube, dass die auf jeden Fall unter 1,60 ist oder knappe 1,60. Also die ist wirklich, sozusagen, ein kleiner Minion.
Sie erinnert mich ein bisschen an, in früheren Zeiten, an Shaqiri bei den FC Bayern Herren, der immer als Kraftwürfel bezeichnet wurde.
Und so quadratisch ist sie jetzt
nicht. Nein, so quadratisch ist sie nicht. Aber sie ist schon, dafür, dass sie nicht groß ist, ist sie schon muskulär, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
Ja.
Also und wirkt so, als könnte sie sich auch in Zweikämpfen durchaus gut durchsetzen.
Wer für mich auch totale Bereicherung war, und das hätte ich ehrlich gesagt nach der Zeit bei Chelsea nicht mehr gedacht, ist Pernille Harder. Dass die einfach.
Ja gut, du hast es ja vorhin gesagt, eigentlich aktuell der Superstar.
Ja, die blüht auf in der Mannschaft die letzten Jahre, seitdem sie da ist. Am Anfang hatte sie, glaube ich, auch so ein bisschen Probleme reinzukommen. Aber die ist damals von Wolfsburg, glaube ich, zu Chelsea halt auch wegen ihrer Partnerin, wegen Magdalena Eriksson, die übrigens auch verlängert hat. Und natürlich.
Überraschung.
Ja. Natürlich irgendwie ist sie. Ich glaube, unter Emma Hayes war das, die ja jetzt mittlerweile die Nationalmannschaft in der USA trainiert, hat sie dann nie so richtig ein Spiel gefunden oder in die Liga. Und seitdem sie in München sind, hat die fast keine Verletzungen mehr im Verhältnis zu dem, was davor war. Und zeigt nicht nur in der Liga, sondern halt auch in der Champions League einfach, wie wichtig sie für den FC Bayern ist. Und das ist für mich auch eine Spielerin, die ist halt einfach ein Komplettpaket. Also die ist kopfballstark, das glaubst du gar nicht, wenn du die so siehst, weil sie sehr drahtig wirkt und eben so technisch versiert ist. Und die kannst du halt auch eigentlich in der Offensive, die kannst du als Mittelstürmerin einsetzen, könnte theoretisch Zehner spielen oder halt eher im offensiven Mittelfeld spielen. Und die kannst du, wenn es hart auf hart kommt, könntest du auch über die Flügel kommen lassen, weil sie halt einfach so unglaublich variabel einsetzbar ist. Das finde ich einfach schön, weil sie technisch halt so versiert ist, aber trotzdem alles andere auch mitbringt, das Tempo und dieses Kopfballspiel.
Ja gut, ich meine, die ist natürlich eigentlich der Superstar bei den FC Bayern Frauen, also in der Mannschaft, wo die ein oder andere Spielerin drin ist, die einen Status hat, ist, glaube ich, Pernille Harder schon klar ganz vorne mit dabei. Und wenn man mal in die Statistik reinschaut, die ist ja auch noch in der Verlosung dabei um die Top-Torjägerin der Liga.
Ja.
Also sie steht bei 12 Saisontoren, vor ihr nur die Vanessa Fudala von Leverkusen mit 13 und Selina Cerci mit 12 von der TSG Hoffenheim. Und dann kommt schon Pernilla Harder, die kommt auf 99 Spielminuten pro Tor. Das ist natürlich auch ein Top-Wert. Also das zeigt auch statistisch, denke ich, dass die wirklich herausragend ist.
Ich glaube auch, was beim FC Bayern aber trotzdem ist, also Pernilla Harder hat jetzt 12 Tore von 70 geschossen ungefähr, haben wir jetzt vorhin gesagt.
Ja.
Dass halt so viele treffen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du dir nämlich die Statistiken anschaust, der FC Bayern ist weder bei den Torjägerinnen noch bei den Scorerinnen stellen sie die Topspielerinnen. Und das, obwohl sie in der Liga ja eben mit so einem irren Torverhältnis vorne wegmarschieren. Und das zeigt ja einfach nur nochmal auf Zahlenbasis, dass sie viele Spielerinnen haben, die scoren, dass sie viele, also die auch Vorlagen geben, dass sie viele Spielerinnen haben, die treffen. Und bei den Torjägerinnen ist es eben Pernilla Harder, dann die von dir schon genannte Momoko Tanikawa ist auch dabei, Clara Bühl, Jovana Damjanovic, Linda Dahlmann, die haben alle ihre Treffer gemacht. Und das sind schon ja sehr viele Spielerinnen, die regelmäßig scoren. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Bei anderen Teams hast du halt so ein, zwei Spielerinnen, die herausragen, und bei FC Bayern hast du halt 5, 6.
Und dann hast du halt auch noch die Innenverteidigerinnen, die, wenn es hart auf hart kommt, dann auch noch ihre Tore machen, nach Standards. Also das ist natürlich schon insgesamt
bewährtes Mittel.
Sehr, sehr gut, was da zurzeit im Kader des FC Bayern ja quasi spielt, aufläuft, trainiert, je nachdem, wie man sagt. Aber in der Champions League bringt dann die ganze Ligastatistik nichts, würde ich sagen.
Ja, das ist jetzt eben für mich die spannende Frage. In der Liga einsam vorneweg, also jetzt nicht immer federleicht, sondern schon auch mit viel Arbeit, aber doch sehr souverän am Ende des Tages. Wie schaut's aus in der Champions League? Da ist das Niveau dann doch ein bisschen ein anderes. Da hatte man zuletzt, glaube ich, auch gegen Atletico einen Unentschieden. Das war noch Ende 25.
Ja.
Was ist deine Einschätzung, was die Situation in der Champions League angeht?
Ich kann jetzt zum Beispiel Manchester United gar nicht einschätzen, wie die zurzeit performen, weil ich die englische Liga, glaube ich, nicht ausreichend verfolge, wenn dann halt den FC Arsenal, da weiß man immer, auf wie man aufpassen muss. Und mein Champions League-Sieger, dann Chelsea natürlich auch immer stark. Man U ist, glaube ich, jetzt so ein Verein, der sich da ein bisschen hinten rampirscht. Aber ich glaube,
die haben nur einen Punkt weniger
als die Bayern. Ja. Und ich glaube halt auch, dass sich zum Beispiel jetzt mit Lea Schüller da nochmal ordentlich was getan hat. Die werden, stellen sich auch immer breiter auf. Konkurrenz wird da natürlich auch in England immer größer. Und ich glaube, insgesamt spielen die natürlich auf einem sehr hohen Niveau, sonst würden die nicht Champions League spielen. Und ich glaube, da kann ich jetzt, also da, ich kann dazu nichts sagen, weil ich den Fußball von Manchester United einfach zu wenig einschätzen kann. Auf dem Papier würde ich jetzt sagen, hat Bayern grundsätzlich, glaube ich, so was die Erfahrung auch angeht in der Champions League und ja das Standing mittlerweile schon die besseren Karten, weil Manchester jetzt, glaube ich, nicht in England so die unangefochtene Nummer 1 ist wie der FC Bayern jetzt in Deutschland, weil die Konkurrenz einfach größer ist. Kann aber auch ein Vorteil sein, dass du halt dich permanent auf diesem Niveau misst.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast ja 3 englische Teams in der Champions League ganz gut vorne mit dabei, mit Chelsea, mit Arsenal, mit Manchester, dann hast du eben noch Barcelona aus Spanien ganz vorne und Olympique Lyonnais auf Platz 2. Das ist schon ein brutal dichtes Feld. Der zweite deutsche Verein in der Champions League mit VfL Wolfsburg in der Tabelle aktuell auf Platz 9. Erstmal ganz ketzerisch gefragt, gibt's irgendeine Chance, dass eines dieser beiden deutschen Teams bei der Vergabe des Champions League Titels eine Rolle mitspielt?
Wenn du mich jetzt so aus dem Bauch heraus fragst, nein.
Also eher pessimistisch.
Ja, weil einfach für mich die Bayern müssen, glaube ich, einen guten Tag haben. Aber bisher haben sie es irgendwie vom Kopf her nie zu 100% auf den Platz gebracht. Wenn es dann soweit war, ich meine, gutes Gruppenspiel gegen Arsenal, aber in diesen K.O.-Spielen, finde ich, haben sie einfach immer den Kürzeren gezogen.
Mhm.
Und ja, also Gruppenspiel sagt man ja gar nicht mal, Vorrunde ist es ja eigentlich, gell? Ich glaube, dass das schwierig wird, weil du halt einfach Teams hast wie Barcelona, wie Lyon, wie Arsenal, die halt da einfach extrem stark sind. Ich glaube, es wird schwer für die deutschen Mannschaften und Wolfsburg sehe ich zurzeit überhaupt nicht dort. Die spielen, glaube ich,
gegen Lyon.
Ja, die spielen gegen Lyon, aber ich glaube, dass die insgesamt zurzeit unter ihren Möglichkeiten spielen und die Mannschaft da, glaube ich, auch einen deutlichen Umbruch durchlebt gerade und viel passiert in Wolfsburg auch, was vielleicht ja insgesamt nicht die besten Nachrichten sind für den Verein, und die sehe ich überhaupt nicht in der Champions League.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn man sich die Viertelfinalpaarungen anschaut, Wolfsburg mit Olympique Lyon durchaus ein hartes Los gezogen. Arsenal gegen Chelsea, das ist eine ganz gute Nachricht, oder? Dass einer von den beiden
ja
mit den anderen rauskegelt wahrscheinlich.
Ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass natürlich dass beide länger dabei sind, weil es halt einfach schon guten Fußball spielen.
Dann bei den Herren in Klassiker, zumindest zu einem hochgejatzt, bei den Damen wahrscheinlich noch nicht ganz so, Real Madrid gegen Barcelona.
Auch nicht verkehrt.
Auch nicht verkehrt. Und dann eben Bayern gegen Manchester. Also das sind schon ganz ordentliche Partien, würde ich mal sagen, die da anstehen. Würdest du dich trauen zu tippen, wer sich am Ende durchsetzt?
Chelsea-Arsenal ist, glaube ich, richtig Tagesform.
Ja.
Also da kannst du nichts sagen. Barcelona-Real hat Barcelona, glaube ich, im Pokal oder in der Liga jetzt schon mal geschlagen. Also es ist jetzt auch nicht mehr unangefochten, aber natürlich trotzdem sehr, sehr dominant Barcelona. Ja, ich würde sagen, es setzt sich Lyon durch. Ich würde sagen, es setzt sich einfach, weil ich ja Arsenal eigentlich sehr sympathisch finde, Arsenal durch, und ich denke, dass sich Barcelona durchsetzt. Genau.
Und danach schauen wir weiter. Es ist, wie du gesagt hast, auch vieles Tagesform in der Champions League, ist eh klar. Ich glaube tatsächlich auch, wenn die Bayern da unten einen guten Tag erwischen, also einen wirklichen Sahnetag erwischen, dann können sie wirklich jeden Verein in diese Champions League schlagen. Wenn sie aber nur einen normalen Tag erwischen, dann gibt's so ein paar Vereine, da wird's echt hart. Und vielleicht ist es auch hier das Problem, das du ja oft hast bei Teams, die in der heimischen Liga relativ unangefochten vorne wegmarschieren. Du bist halt einfach nicht 100% der Zeit auf diesem Wettkampfniveau. Also vielleicht ist, weil es gar nicht notwendig ist, vielleicht ist das ein Vorteil zum Beispiel gerade für die englischen Mannschaften, wo die Liga halt vielleicht ein bisschen stärker ist, dass die halt sich leichter tun, dann in diesen Champions-League-Modus zu starten.
Ich glaube auch, dass sich zum Beispiel diese Mannschaften wie Bayern und Wolfsburg international irgendwie selber teilweise auch viel zu viel Druck machen, weil du halt immer diese Ansprüche hast aus der Liga und aus dem Pokal, dass da diese zwei Mannschaften eigentlich so diese unangefochtene Nummer eins sind, und du willst dich immer irgendwie gefühlt noch mehr beweisen. Ich glaube, wenn sie vielleicht manchmal einfach so ein bisschen das spielen, was sie einfach können, und dann noch ja selbstbewusster, weiß ich nicht, weniger nervös, dass einfach diese Kopfsache agieren, dann glaube ich, ist es was ganz anderes nochmal. Aber ich meine, Georgia Stanway hat ja auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt, jetzt wird es Zeit, dass sie mit Bayern die Champions League holen. Die Zielsetzung finde ich in Ordnung, aber ich glaube, dass trotzdem da teilweise dann irgendwann die Nerven flattern, besonders wenn es in die K.O.-Spiele geht. So wirkt es zumindest jedes Jahr, finde ich, wieder.
Gut, und du darfst ja nicht vergessen, dass es doch auch, also das Thema Verletzungen ja doch auch wieder ein relevantes Thema ist, wie ja, hart gesagt, wie jedes Jahr wieder. Mein aktueller Stand ist, Clara Bühl fällt mehrere Wochen aus. Katharina Naschenweng ist angeschlagen und kann aktuell auch nicht spielen. Ich weiß nicht, ob du noch weitere Infos hast.
Vigusat ja war jetzt, glaube ich, gegen den HSV und gegen Köln hat sie, glaube ich, nicht gespielt oder war nur auf der Bank oder ist eingewechselt worden, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war die Innenverteidigung nicht so die Stamm-Innenverteidigung, wie sie sonst ist. Aber wer ihnen halt extrem wehtut, ist Clara Bühl, weil die halt so ein X-Faktor ist.
Ja, die kann ja ein Spiel allein entscheiden.
Die, selbst wenn die nicht zu 100% fit ist, weil sie mal eine Woche eine Erkältung hat, denn sie kommt von der Bank, die 20 Minuten, die sie dann drin ist, die rumpelt die, und da weißt du einfach, was du kriegst normalerweise. Und ich glaube, dass die Gegner mittlerweile sehr viel Respekt auch vor ihr haben. Und das schon so ein Charakter ist, die tankt sich durch und die ist extrem dynamisch, technisch sehr versiert und kann eigentlich mit beiden Füßen gut abschließen. Und wenn dir so eine fehlt, die, glaube ich, kannst du einfach nicht 1:1 ersetzen. Und das wird natürlich dann schon schwierig. Ich meine, eine Barbara Dunst ist ja jetzt wieder fit und die spielt auch ihre Spiele. Ich weiß aber nicht, natürlich ist die auf dem internationalen Niveau natürlich nicht mit einer Clara Bühl vergleichbar. Also so ehrlich muss man sein. Ich meine,
Das sind wenige.
Man U hat jetzt auch keine schlechten Spielerinnen, wenn du dir die Namen anhörst, eine Ella Thun, die Lea Schüller, Fridolina Rölfe, und dann hast du natürlich auch noch ja eine Millie Turner, die Zigotti Olmen, die kennt man auch von Bayern eigentlich. Dominik Janssen, also es sind, ich würde mal behaupten, keine Blinden, die da spielen. Das definitiv nicht. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und ich meine, glaube, ein weiterer Faktor ist, du hast jetzt die Verletzten angesprochen. Zwar, es war jetzt wieder Länderspielpause, jetzt sind sie wieder zurück, HSV Köln. Und jetzt, glaube ich, haben sie 5 Spiele in 15 Tagen, wenn ich mich nicht verzählt habe, ungefähr. Also es geht ja los mit dem Ligaspiel gegen Essen. Und dann haben sie nächste Woche am 25. das Champions League Spiel, dann haben sie das Rückspiel und zum Schluss, glaube ich, noch dann den Pokal gegen Essen in den nächsten 2 Wochen und zwischendrin natürlich auch nochmal Ligaspiele. Also es ist natürlich schon viel los. Also du kommst natürlich wenig in die Regenerationsphase rein oder kannst so stabil trainieren, wenn dir was auffällt als Trainerteam wie in einer normalen Ligaphase, würde ich jetzt behaupten. Also diese englischen Wochen, glaube ich, kicken im Frauenfußball nochmal mehr rein als bei den Männern. Und da ist es halt wichtig, dass der Kader breit ist.
Ich glaube halt auch, dass dieser Wechsel zwischen Liga-Pokal auf der einen Seite und Champions League auf der anderen Seite auch wieder aufgrund dieses Themas Niveauunterschied schon ein spannender Aspekt ist, weil du hast es gesagt, sie spielen jetzt quasi gegen Essen, danach gegen Manchester United, dann gegen den ersten FC Nürnberg, dann wieder gegen Manchester United und dann wieder gegen Essen. Also das ist schon eine Herkulesaufgabe, glaube ich, das, die Anspannung da konstant hochzuhalten, weil das musst du ja, weil du kannst ja nicht dir irgendwie dann einen Lapsus erleisten und dann irgendwie in der Liga einen Sieg herschenken, weil das mental ja dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig toll ist, wenn du ein paar Tage drauf wieder gegen Manchester United in der Champions League spielst. Und du hast gesagt, die Spiele sind alle wahnsinnig kurz aufeinander. Also sie spielen heute Abend ist das Spiel gegen die SG Essen in der Liga. Nächsten Mittwoch ist dann Manchester United. Samstag nächste Woche ist dann schon Nürnberg. Also das sind auch nur noch 3 Tage dazwischen. Dann wieder 3 Tage oder 4 Tage drauf ist dann wieder Manchester United. Also das ist Wahnsinn.
Mir ist gerade aufgefallen, dass heute schon Freitag ist. Und ich ja dieses Ligaspiel am Freitag ja im Kopf hatte, aber mir gar nicht bewusst war, dass es heute schon ist.
An dem Freitag, wo sie gegen Essen, also heute.
Ja, es ist viel und du musst das Mindset hinkriegen. Ja. Wobei ich denke mir halt, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Barcelona hat ja ein ähnliches Problem eigentlich in der Liga. Ja. Oder auch in der französischen Liga ist es so, dass du 2 dominierende Teams hast. Also es müssen schon alle irgendwie schaffen, bis auf die englischen Teams. Und kommt halt drauf dann an, wer eigentlich zu dem Zeitpunkt X halt einfach im Kopf soweit ist und das dann auch stemmen kann.
Jo, dann noch vielleicht ein nationales Thema, das man noch ganz kurz ansprechen kann. Es gab, glaube ich, den Schlagertransfer, den Highlight-Transfer in der Liga. Also da ging es jetzt nicht um Geld, ich glaube, das war ablösefrei. Aber trotzdem ist das ein Wechsel, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat.
Sie hat schon immer im BVB-Bettwäsche geschlafen.
Das Übliche. Wenn ein Spieler, eine Spielerin zu einem Verein wechselt, muss man immer sagen, man hat schon immer in der Bettwäsche dieses Vereins geschlafen.
Nein, ich würde jetzt schon mal sagen, wir reden jetzt von Alexandra Popp, für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gibt ja auch zahlreiche Memes mit Nico Kovac und Sebastian Kehl, glaube ich, die dann sagen, wieso, wenn die anderen 2 gehen, Brandt und ich glaube, er geht noch bei den Herren, dann nehmen wir doch einfach Alex Popp als Offensivspielerin. Matcher, glaube ich, geht. Dann, ja, ist okay. Dudi war für die Frauen vorgesehen. Ja, also ich glaube, das eine ist der Transfer von Alex Popp, was natürlich, ich meine, für sie Sinn ergibt, weil sie kommt aus der Gegend. Sie ist wahrscheinlich schon immer Dortmund-Fan gewesen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht leugnen. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde von Dortmund wohnt, die Familie weg. Also,
in der Gegend muss man nicht zwingend Dortmund-Fan sein. Da gibt es noch, im Ruhrpott gibt es noch 1-2 andere
Fußballvereine. Ja, klar, aber ich glaube, das hat sie schon immer betont, dass sie Borussia-Fan ist. Also das war jetzt kein Geheimnis. Und es war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass der BVB hochkommt. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich sie spielen sehen gegen die 2. von Bayern am Campus. Da war schon deutlich sichtbar, dass sie mit einer Zweitligamannschaft auf jeden Fall mithalten können, auch schon mit dem Kader, den sie hatten und wo, in welche Richtung das geht. Und jetzt spielen sie ja um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit und das ist natürlich das eine Signal, dass man sagt, man hat eine Alex Popp dann, die dann nächste Saison aufläuft und die Entwicklung soll nach oben gehen. Und ich glaube, der 2. Transfer, der im Frauenfußball, glaube ich, höher gehandelt wird als vielleicht mit diesem Alex Popp-Transfer, ist einfach, dass Ralf Kellermann mitgeht. Und das ist einfach der Trainer oder der sportliche Leiter, der in VfL Wolfsburg über Jahre hinweg einfach durch seine komplette Expertise, durch sein Scouting, durch seine Trainertätigkeit einfach zu diesem Spitzenclub gemacht hat, zum Champions League-Sieg geführt hat. Und ich meine, es war klar, dass er Wolfsburg verlässt. Es war aber auch im Gespräch, dass er nach England geht. Ich glaube speziell Chelsea. Und dass er dann beim BVB anheuert, ist natürlich schon ein Signal für den Verein. Ich glaube auch für die Liga. Und man kann dann eigentlich hoffen, dass er den Verein jetzt einfach auch so weit aufbaut, beziehungsweise die Frauenfußballabteilung von Borussia Dortmund gemeinsam mit einer Alex Popp im Rücken, dass die da irgendwann so wettbewerbsfähig sind, dass sie halt auch dann vielleicht diese Liga ein bisschen attraktiver machen, weil gefühlt hatte man ja heuer schon das Gefühl, dass Leverkusen zum Beispiel mithalten könnte, auch Eintracht Frankfurt hat sich ja dann doch einigermaßen verstärkt, nachdem sie ja auch ein paar Abgänge zu verkraften hatten, aber dieser extreme Unterschied, der sollte jetzt in Zukunft vielleicht irgendwann mal weniger werden zwischen diesen ganzen Leistungsgefällen, würde ich sagen. Und da, glaube ich, tut die Arbeit, die der BVB reinsteckt, auch wenn der Alex Popp geht oder dahin wechselt und das natürlich jetzt mal, ja, man kann es ganz, ja, differenziert sehen, ob sie nicht in Wolfsburg jetzt auch irgendwie ihren Herzensverein gefunden hat.
Sie war ja so 2-3 Jahre dort, ja.
Ja, schon fast eine Dekade, glaube ich. Ist natürlich schon ein Zeichen für die Liga und für den Frauenfußball insgesamt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja schon wieder aber ein Zeichen. Also Borussia Dortmund holt nicht den langjährigen Trainer von Wolfsburg und die Alex Popp, Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen und so weiter. Über wie viele Jahre? Ich weiß es gar nicht.
Lange.
Weil sie irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln wollen. Sondern es ist ja dann ein klares Zeichen, dass Dortmund, ich glaube, die sind momentan noch Regionalliga West oder sowas, ja, in der Größenordnung. Die wollen nach oben. Die wollen logischerweise mit aller Macht nach oben. Ich meine, klar, es ist der BVB. Es ist ein riesiger Verein. Es ist ein Verein mit einem enormen Fanpotenzial. Aber das heißt auch, diese Tendenz, die wir die letzten Jahre hatten, geht komplett weiter, dass diese Vereine, du hast sie vorhin schon angesprochen, sowas wie SG Essen oder Carl Zeiss Jena, die traditionell im Frauenfußball, die im Herrenfußball jetzt gar nicht so die große Rolle spielen, aber im Frauenfußball eine große Nummer sind, die werden eher nach unten durchgereicht.
Turbine Potsdam,
genau. Und die Vereine, die große Vereine sind, die große deutsche Vereine sind, die auch bei den Herren sehr erfolgreich sind, die investieren jetzt auch entsprechend in den Frauenfußball. Und die werden früher oder später auch die erste Frauenfußball-Bundesliga dominieren. Ich meine, es ist ja jetzt schon größtenteils so, wenn man ehrlich ist. Und wenn man sich jetzt nochmal die zweite Liga anschaut, Top-Aufstiegskandidat aus der zweiten Liga ist aktuell die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart.
Die auch mit aller Kraft nach oben wollten.
Die auch mit aller Kraft nach
oben wollten. Wenn du dir anschaust, wer da so spielt.
Dann haben wir Sand und Meppen als eher klassische, also eher nicht so im Herrenfußball erfolgreiche Mannschaften, aber dann kommen auch Mainz, dann haben wir noch Bochum mit dabei. Ja, also man sieht schon, die Liga, also die Frauenbundesliga und die Herrenbundesliga werden sich von den Namen, die da drin sind, durchaus ähnlicher.
Ich finde es aber gar nicht schlimm, weil man spricht immer von Equal Pay und von fairen Bedingungen im Frauenfußball. Ich glaube, man muss auch immer unterscheiden, wenn man Equal Pay oder Equal Play fördert, was ja eigentlich eher, glaube ich, der Ausdruck ist, dann geht es gar nicht darum, dass Spielerinnen im Verhältnis genauso viel verdienen wie das männliche Pendant, was meiner Meinung nach auch schon zu viel ist, sondern da geht es einfach darum, dass in vielen Vereinen bis, ja, vor, ich würde sagen, 3-4 Jahren, teilweise ist es ja immer noch so, einfach die Spielerinnen nicht mal eine richtige medizinische Versorgung hatten. Da geht es nicht mal darum, ob die arbeiten müssen oder nicht. Das ist sowieso der nächste Punkt. Oft sind es halt Studentinnen, die sich das dann schon so deichseln, weil es halt einfach der Traum ist, in der Bundesliga zu spielen. Mhm. Dass die jetzt da bis um 6 irgendwo im Büro sitzen und danach ins Training gehen, glaube ich, ist in den wenigsten Vereinen mittlerweile der Fall. Wenn, dann machen sie es freiwillig oder weil sie wissen, sie wollen ein zweites Standbein, aber viele studieren nebenbei oder sind sogar beim Verein dann als Werkstudent angestellt. Und kriegen ihre Wohnung zumindest einigermaßen gestellt. Also auch in den kleineren Vereinen, glaube ich, ist das teilweise schon Usus oder sollte zumindest so einigermaßen angepasst sein. Aber dass man sich quasi einfach keine Gedanken mehr machen muss, auch als Zweitligaspielerin, ja, wie lebe ich davon zumindest, während ich das wirklich aktiv betreibe, das wäre wichtig. Weil ich meine, in der Frauenbundesliga, glaube ich, ist der Weg schon eingeschlagen und der richtige. Aber in der zweiten Liga, man sieht es ja auch bei uns in der Gegend, wenn man sich Spielerinnen vom FC Ingolstadt anschaut, das sind entweder Schülerinnen oder wirklich welche, die den Traum irgendwie haben, Bundesliga zu spielen. Und wenn es nur die zweite ist, und die opfern viel dafür und die gehen teilweise in die Arbeit und sind 4-5 Mal die Woche am Fußballplatz und kriegen dafür, wenn überhaupt, eine Fahrtenprämie. Und das ist halt eben das Problem, das wir, glaube ich, haben. Und wenn diese Bundesliga-Vereine einfach vermehrt in diesen Fußball der Frauen investieren und nicht nur die erste haben, sondern auch die zweite Bundesliga da irgendwann mit einbeziehen, dann, glaube ich, ist diese Entwicklung einfach vielleicht besser vorhanden. Und dann wird auch der Grundstein besser und das Niveau einfach höher. Weil in England ist es jetzt auch so, in dieser zweiten Liga, in der Entwicklungsliga, ist eigentlich die Regel, dass keine Frau mehr arbeiten muss. Keine Spielerin. Und das ist, glaube ich, auch Vorgabe. Die können jetzt alle durch das Grundgehalt davon leben.
Ja, und ich denke, da gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Es geht ja nicht nur darum, dass man als Verein, als Club die Kohle braucht, um Spielerinnen zu holen und dann auch zu halten und zu bezahlen. Es geht ja auch um alles außenrum. Es geht um die Infrastruktur. Du brauchst das Nachwuchsleistungszentrum, du brauchst die Trainingszentren, du brauchst das Stadion. Ich meine, das ist der Grund, dass der FC Bayern jetzt den Sportpark Unterhaching gekauft hat, als künftige Heimstadt für die FC Bayern Frauen, weil man gesehen hat, dass der Campus halt einfach viel zu klein ist. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Der FC Bayern kommt, also die FC Bayern Frauen kommen diese Saison auf die höchste Zahl von Zuschauern von allen Vereinen und gleichzeitig auf die höchste Anzahl an ausverkauften Spielen, was halt auch daran liegt, dass der Campus einfach so drecksklein ist.
Ja.
Also wunderschönes kleines Stadion. Ich mag den Campus total gern. Es ist super angenehm, als Zuschauer dort ein Spiel anzuschauen, aber es ist einfach klein und das Fanpotenzial, das Zuschauerpotenzial bei den Frauenspielen ist einfach mittlerweile deutlich, deutlich gewachsen. Aber das kannst du dir halt auch als FC Bayern und wahrscheinlich auch als Borussia Dortmund und als VfL Wolfsburg und als Eintracht Frankfurt und so weiter leisten, zu sagen, ja, wir haben hier die Trainingsfacilities und wir haben hier noch irgendwie eine Spielstätte. Wie soll das ein Verein wie, keine Ahnung, wie Sand oder wie, was weiß ich, Andernach, wie sollen die sich die gleichen Trainingsfacilities hinstellen können wie ein BVB?
Das geht nicht. Das ist auch das Problem, das du hier einfach hast in der dieser Region des Frauenfußballs dann. Also das funktioniert nicht. Deswegen, klar, man kann es immer verpönen und man kann immer sagen, man hätte diese Traditionsvereine gern dabei, aber es ist halt die Entwicklung leider. Also.
Ja, die Frage ist aber, wenn du eben in Richtung Professionalisierung gehst, ob es überhaupt eine andere Option gäbe.
Gibt es nicht.
Also Borussia Dortmund ist für mich so ein klassisches Beispiel. Borussia Dortmund wird in 4 bis 5 Jahren allerspätestens sind die in der Frauenbundesliga, wenn es überhaupt so lange dauert. Ich meine, jetzt müssten sie einen Aufstieg in die zweite Liga erstmal hinbekommen. Aber wir werden die in der Bundesliga sehen.
Früher oder später, ja.
Und ich glaube, das ist kein schlechtes Zeichen.
Und ich finde es auch gut, dass du zum Beispiel auch so Vereine hast wie Viktoria Berlin, die halt einfach durch kluges Investment trotzdem in der zweiten Liga mithalten können, weil da die Spielerinnen eben auch bewusst gefördert werden. Ob es dann für ganz oben reicht, weiß man nicht, aber ich glaube, das ist so dieser Entwicklungsschritt, den man einfach gehen muss und der auf Dauer einfach wichtig ist für den Sport. Und dann kannst du das Rad noch weiter drehen, da geht es dann auch um die Akzeptanz von Frauensport insgesamt. Tabea Kemme Beispiel letztens erst, also beim FC Bayern, da dieses Abklatschen. Ja. Es zieht also viel nach sich. Es ist ja dann auch das Fördern von Jugendspielerinnen und diese NLZs, die du gerade angesprochen hast. Theoretisch müsstest du eigentlich diesen Leistungsvergleich viel höher halten, schon im Frauenfußball, in der Jugend. Aber wenn halt dann zum Beispiel ein Verband kommt und auch teilweise Verbandstrainerinnen und den Spielerinnen erklären, sie müssen so lange wie möglich gegen Jungs spielen und mit Jungs spielen. Und es wird gewünscht, dass sie lieber in der Gruppe bei den Jungs spielen, als vielleicht in einem NLZ bei den Mädels oder ja gefühlt halt dann dieses Zweitspielrecht wahrnehmen und sich dann schon verheizen, dann ist halt auch irgendwo der Verband nochmal mehr gefragt. Und ich glaube, dass da viel schiefgegangen ist die letzten Jahre und man sich als Liga nicht schon bewusst abgesetzt hat jetzt vom DFB, weil das ist ja. Eigentlich, könnte man dazu eine eigene Podcast-Folge machen, weil das so komplex ist. Ich glaube, man hat in der Folge gesehen, dass Frauenfußball dann doch was für Frauen ist, auch wenn Mario Basler nicht der Meinung ist, aber insgesamt glaube ich, ja.
Ah, Mario.
Insgesamt, glaube ich, kann
der große
man schon
Experte,
sagen.
Mario Basler sollte mal irgendwas Kommentator bei einem Frauen-Champions-League-Spiel einsteigen.
Die HSV-Frauen haben ihn ja eingeladen, gell? Aber er konnte leider nicht, er war auf Tour.
Oh, konnte er leider nicht, das ist schade. Ja. Hätten sie im Carsten Weizen hinstellen
zum
müssen.
Zum DFB-Pokal.
Nee, verdienter ehemaliger FC Bayern-Spieler, seine Aussagen über Frauenfußball lassen wir mal einfach so stehen, weil man muss nicht alles kommentieren, denke ich. Was ich aber noch sagen wollte zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, das sind so meine finalen 5 Cent dazu. Ich gehe ja mal davon aus, dass auch die Vereine, die Clubs, also Bayern, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Bremen, Leverkusen, ich nehme da Dortmund auch schon rein, die investieren nicht nur in den Frauenfußball, weil sie das irgendwie aus moralischen oder ethischen Gründen für gerechtfertigt finden, also Gleichberechtigung und so weiter, sondern die investieren da rein, weil sie sehen, das funktioniert. Die sehen da rein, weil sie sehen, hey fuck, wir verkaufen da Tickets, wir verkaufen da Trikots. Also der Frauenfußball wird früher oder später, ich weiß nicht, ob es schon bei einem Verein so ist, wenn dann wahrscheinlich beim FC Bayern, auch ein Teil des Vereins sein, der Geld verdient. Und ich meine, aus dem Grunde machen sie es, glaubst du nicht?
Ich glaube, bei Bayern ist es auch noch nicht so, dass sie Geld verdienen. Ich glaube, dass du da lange arbeiten musst, dass
du brauchst das
so
ein kommst, größeres Stadion wahrscheinlich.
Aber du musst es aufbauen. Und ich meine, man hat ja auch gesehen, ich glaube, Allianz Arena lohnt sich erst ab. Bianca hat, glaube ich, gesagt, 40.000 Tickets.
Das wird natürlich eng.
Und wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel HSV oder Club, die spielen ja alle in den Stadien, in den großen Stadien, weil es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, keine guten, mit denen man zufrieden ist. Und das ist für die jedes Mal ein extremes Minusgeschäft. Aber ja, dann eigentlich nochmal mehr Hut ab an diese Vereine, dass sie es trotzdem durchziehen.
Ja, aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, das ist ja im Herrenfußball auch nicht anders. Es wird mittlerweile, denke ich, schon auch Geld über Merchandising verdient. Also ich sehe bei diesen Spielen, sehe ich schon erstaunlich viele Leute mittlerweile mit einem Stanway oder einem Harder-Trikot rumlaufen.
Ja, das ist auch gut so. Also das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube einfach, dass du das peu à peu aufbauen musst, weil sonst wird es einfach nichts, das kann man sagen. Es ist vielleicht jetzt noch nicht, ja, es macht noch keinen Gewinn, aber es ist auf jeden Fall ein Investment in die Zukunft.
Ja.
Und das kann man immer leugnen.
Perfekt. Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen können.
Dann macht's es gut.
Danke, Alex. Ciao.